und erinnert sich jeden Tag daran. Die, die den Udo nicht kennen, im Nebenerwerb ist der Udo Schweinemester oder Schweinezüchter. Ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu. Wenn man ein gutes Stück Fleisch braucht, kann man sich beim Udo melden. Ich würde gerne noch mal beten. Herr Jesus, hab du ganz herzlich Dank, dass wir heute Morgen hier so zusammenkommen dürfen, in Freiheit und ungezwungen, um miteinander ja, dich zu feiern, miteinander dir die Ehre zu geben, aber auch um miteinander auf das zu hören, was du sagen möchtest. Und bei all dem Trubel in unserem Alltag, bei all dem, was uns vielleicht auch bis heute Morgen hin begleitet, möchte ich dich bitten, dass du selbst uns still machen kannst, dass du die Nebengeräusche, die Nebenklänge auch in den Hintergrund stellen kannst, damit das, was dir heute Morgen wichtig ist, wirklich an unserem Herz ankommt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in unserem Haus bist. Amen. Beim ersten Teil zum Thema Nachfolge, da ging es um die Einladung von Jesus. Jesus hat diese Einladung ausgesprochen, folge mir nach. Komm, du bist herzlich eingeladen, mach dich doch auf den Weg mit mir. Und dann ging es in diesem Teil aber auch um die Kosten der Nachfolge. Und vielleicht wart ihr ähnlich wie ich auch so ein Stück ja, erstaunt, auch erschrocken über diese stramme Aussage von Jesus, als er gesagt hat, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Das ist eine stramme Aussage. Heute Morgen geht es um das Thema ja, Nachfolge 2. Wie sieht denn jetzt Nachfolge aus? Beziehungsweise, wie stellt sich Jesus das Leben seiner Nachfolger vor? Was heißt Nachfolge auch ganz praktisch? Die Frage ist, hat Jesus überhaupt was dazu gesagt? Ja, er hat was dazu gesagt, einiges sogar. Und ja, auch für heute Morgen, für diese Predigt, hilft uns das Matthäusevangelium wieder weiter. Matthäus hat 5 Reden von Jesus, 5 Predigten, die Jesus gehalten hat, aufgeschrieben. Das sind längere Abschnitte, die ja mehr oder weniger in wörtlicher Rede sind. Reden von Jesus. Und auch wenn die ganze Bibel Gottes Wort ist, so empfinde ich gerade diese Aussagen von Jesus doch als etwas sehr Besonderes. Worte, die Jesus selbst ausgesprochen hat. Wissenschaftler, die sich mit der Bibel beschäftigen, die gehen davon aus, dass Matthäus diese 5 Reden von Jesus zuerst aufgeschrieben hat. Vermutlich auch in aramäischer Sprache, also in der Sprache, in der Jesus sie gesprochen hat. Vielleicht haben die Jünger so nach der Himmelfahrt zusammengesessen und sich miteinander erinnert, was Jesus ihnen denn so gesagt hat. Matthäus, der war von Beruf Zöllner, der konnte einen Füller besser halten als der Fischer Petrus, der hat diesen Entwurf dann aufgeschrieben, dieses Erinnern aufgeschrieben. Das könnte so die Basis gewesen sein für die Lehre der Apostel, wie es in Apostelgeschichte 2 heißt, wo geschrieben ist, dass die zum Glauben kamen, zusammenblieben und ja, dass die Lehre der Apostel in ihrer Mitte stand, dass es darum ging. Und dann hat Matthäus erst später sein Matthäusevangelium in griechischer Sprache geschrieben. Da hat er so die ganze Geschichte von Jesus erzählt, wie er sie erlebt hat. Und in dieses Evangelium hat er dann diese 5 Reden von Jesus mit eingebunden. Dort, wo sie dann auch vom zeitlichen Ablauf hingepasst haben. Und in diesen 5 Reden geht es immer wieder um das Thema Nachfolge. Es geht immer wieder um die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen, um die Gemeinde. Und heute Morgen möchte ich so diese erste, größere, längere Rede, ja die längste eigentlich, von Jesus ja so ein Stück weit mit euch lesen und euch einladen, diesen Text mal ganz bewusst auch als Nachfolger von Jesus zu hören. Sie zieht sich über 3 Kapitel, ich lese sie nicht komplett. Ich lese mal nur den Anfang. Matthäus Kapitel 5, Vers 1 bis 16. Da heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er sie zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Friedenstiftenden, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Die Bergpredigt, so ist das in den meisten Bibeln überschrieben. Jesus hat Menschen eingeladen, mit ihm unterwegs zu sein, hat Menschen eingeladen, ihm zu folgen. Und nach seiner Taufe und nachdem dann Johannes der Täufer verhaftet wurde, nimmt Jesus die Botschaft von Johannes auf. Auch er predigt, tut Buße, kehrt zu Gott um. Denn das Himmelreich ist, Johannes hat gepredigt, das Himmelreich ist nahe. Jesus sagt, das Himmelreich beginnt jetzt. Das Himmelreich beginnt mit mir. Aber Jesus baut keinen Gottesstaat. Er sagt ganz klar, mein Reich, das, was jetzt so mit mir anfängt, das ist nicht ein Reich dieser Welt. Und deshalb geht es bei ihm, ja, und auch bei uns, nicht darum, einen Gottesstaat zu bauen. Das wurde in der Geschichte der Christenheit auch versucht. Auch von Menschen, die uns so theologisch auch sehr nahe stehen. Johannes Calvin ist da so einer. Der hat das auch ein Stück weit versucht. Können wir nicht so eine Stadt organisieren, wie sich Gott ein Leben vorstellt? Aber es geht nicht darum, anderen Menschen zu bevormunden, anderen Menschen Vorschriften zu machen. Und doch ruft Jesus den Beginn von Gottes neuer Welt aus, von Gottes neuer Ordnung. Der lädt seine Nachfolger ein, sich darauf einzulassen, in dieser Welt zu leben und doch nicht Teil dieser Welt zu sein. Jesus formuliert das mal so, in der Welt, aber nicht von der Welt. Auch so ein schwieriges Thema, so ein Zwischenstadium oder so ein zwischen allen Stühlen vielleicht sogar. Muss man mal neu drüber nachdenken, was heißt das eigentlich, in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein. Und Jesus sieht die vielen Menschen, die Sensationen suchen, Die Menschen, die die Wunder suchen, Menschen, die ja auch so ein Stück weit Unterhaltung suchen. Und auf der anderen Seite sieht er die Menschen, die sich auf ihn eingelassen haben, die, die ihm folgen. Und mit diesen Menschen zieht er jetzt auf einen Berg und dort ruft er sein Reich aus. Ich glaube, wir haben hier in der Bergpredigt ja die Verfassung von Gottes Reich. Gottes Reich ist auch so ein schwieriger Ausdruck. Ich glaube, ihr alle könnt was damit anfangen, aber wenn man sich mit anderen Leuten darüber unterhält, das Reich Gottes hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber mir ist auch keine bessere Formulierung eingefallen. Aber wie gesagt, ich glaube, hier in der Bergpredigt haben wir die Verfassung vom Reich Gottes. Hier formuliert Jesus das, was bei ihm wichtig ist, das, was bei ihm Wert hat. Hier sagt Jesus, wie seine Nachfolger leben sollen, wie er sich ein Leben in der Nachfolge vorstellt. Und wie in unserer Verfassung, dem Grundgesetz, da gibt es auch hier so ein Vorwort, grundsätzliche Aussagen. Und es heißt, gemeinsame Werte halten eine Gesellschaft zusammen. So sind für mich die Seligpreisungen die Werte, die das Reich Gottes zusammenhalten. Ich werde heute Morgen nicht über die ganze Bergpredigt reden, aber so einen kleinen Überblick über diese Predigt möchte ich euch schon auch mitgeben. Wie ich diesen Text verstehe und wie ich diesen Text auch einordne. Da kommen also zuerst die sogenannten Seligpreisungen. Die sind so das Vorwort. Die sind so die Grundsätze. Danach setzt Jesus eine Klammer. Da ist einmal Kapitel 5, Vers 13 bis 16, die Klammer vorne, und Kapitel 7, die Verse 24 bis 27, das ist die Klammer hinten. Und diese Klammer, die umschließt so zwei Blöcke von sehr konkreten Aussagen, die Jesus in ganz bestimmte Lebenssituationen hinein macht. Der erste Block, der fängt immer mit der Formulierung an, ihr habt gehört oder ihr wisst ja. Oder im Gesetz steht geschrieben. Und in diesem Abschnitt, da möchte Jesus Dinge, die im Wort Gottes, die im Gebot stehen, nochmal erklären. Und er macht dabei deutlich, es geht nicht irgendwie um den Buchstaben des Gesetzes, sondern es geht um den Sinn, den Gott in ein Gebot hineingelegt hat. Hier zum Beispiel Kapitel 5, Vers 21 und 22, da steht, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Das heißt doch, töten fängt nicht erst mit dem Dolch in der Brust an. Du sollst nicht töten, das fängt viel früher an. Oder im Gesetz heißt es, du sollst die Ehe nicht brechen. Und Jesus sagt, du machst deine Beziehung nicht erst dann kaputt, wenn du tatsächlich mit einem anderen Partner im Bett liegst. Ehebruch fängt weit davor an. Und dann im zweiten Abschnitt dieser Aussagen ab Kapitel 6, da erklärt Jesus verschiedene Dinge so in der Beziehung zu Gott. Da sagt er, wenn ihr betet, dann geht es nicht darum, was die Menschen um euch herum dabei sehen, sondern Gott sieht dein Herz. Und wenn du fastest, dann tu das für Gott und nicht, damit du irgendwie bestaunt wirst. Fasten ist ja aktuell wieder so ein Thema, gell? In der Fastenzeit sind wir ja. Hört man immer mal wieder auch, gibt es ja solche Fastenaktionen. Habe ich jetzt gelesen. Aktuell ist modern Lügenfasten. Ja, wir fasten Lügen. Bis Ostern wird mal nicht gelogen. Ich weiß nicht, ich höre gerne das SWR 2 Forum, darüber können sich Religionsphilosophen darüber unterhalten, was das bedeutet und wie man Lüge überhaupt einzusortieren hat. Lügenfasten, klasse. Oder Jesus sagt, lebt im Vertrauen auf Gott in ganz praktischen Dingen, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht, das ehrt Gott. Wie gesagt, diese beiden Blöcke, die sind so umfasst von der Klammer aus Bildern, wie Menschen, die Jesus nachfolgen, in dieser Welt, in ihrem Umfeld auftreten sollen. Nämlich am Anfang als Salz, das ihrer Umwelt Würze gibt, als Licht, das den Menschen um sie herum Gott zeigt. Und dann ganz hinten als sicher gebautes Haus, das auch in den Stürmen des Lebens fest auf Gottes Zusagen steht. Das ist so ein Abriss über diese Bergpredigt, so ein, ja, für mich eine hilfreiche Einsortierung, wie diese Predigt auch aufgebaut ist. Aber jetzt zurück zu dem Vorwort, den sogenannten Seligpreisungen. Luther formuliert das so, selig sind, so fangen diese Sätze bei Luther an. Und wie hier in der Hoffnung für alle habe ich gelesen, glücklich sind. Aber ich habe den Eindruck, auch das kann sehr schnell missverstanden werden. Denn es geht in diesen Sätzen nicht darum, wenn du so bist und wenn du dich so verhältst, dann wirst du glücklich. Es geht nicht um Anstrengung und um Belohnung, sondern es geht darum, in der Kraft von Jesus zu leben. Es geht darum, dass wir uns von Gottes Geist verändern lassen. Es geht darum, dass Gott selbst in dem neuen Leben, das er in uns hineingelegt hat, sichtbar werden kann. Und dass wir das sichtbar werden lassen in dieser Welt. Und deshalb müssen wir diese Verse auch nicht irgendwie als so riesige Hürde, die wir aus eigener Kraft doch nicht schaffen, sehen. Nein, wir dürfen uns wirklich stolz zu Jesus stellen, der hier formuliert, was bei ihm wertvoll ist. Und mit Stolz meine ich nicht irgendwie abgehoben und irgendwie selbstgerecht, nicht wegen mir, sondern Stolz meine ich, weil wir zu Jesus gehören dürfen, der das so formuliert. Deshalb dürfen wir uns auch stolz zu ihm stellen. Wenn wir ihm, wenn wir Jesus folgen, dann sind diese Werte, die Jesus hier ausspricht, unsere Werte. Wir hören manchmal so diese Formulierung christlich-jüdisches Erbe. Wir hören manchmal, dass unsere Gesellschaft auf christlichen Werten aufgebaut ist, das christliche Abendland. Das sind oft Traditionen, die sich vielleicht aus einer christlichen Prägung abgeleitet haben. Aber oft sind es hohle Worte, die ausgepackt werden, wenn es um Ausgrenzung geht. Ich will diese Verse, die ich gelesen habe, mal anders formulieren. Und ich glaube nicht, dass ich damit den Sinn dieser Worte, die Jesus ausgesprochen hat, falsch auslege. Aber mir hat das beim Verstehen dieses Textes geholfen. Und ich hoffe, euch hilft es auch, diesen Text ganz neu als eure Wertebasis auch zu verstehen. Ich formuliere es mal so, die sind zu beneiden. Oder das ist bei Jesus wertvoll, wenn Menschen erkennen, dass sie vor Gott arm sind. Dass sie nicht alles wissen, nicht alles dürfen und nicht alles können. Oder das ist bei Jesus wertvoll, wenn Menschen trauern können, wenn Menschen ehrlich weinen können, wenn sie nicht abgestumpft sind, wenn sie selbst eigenes Leid empfinden und auch Leid von anderen mittragen können. Das Suchen von Friede, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit zu haben, das Geben und das Austeilen von Barmherzigkeit, das ist bei Jesus wertvoll. Das sind die christlichen Werte überhaupt. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, die, die ohne Hintergedanken und nicht nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, unterwegs sind. Das ist bei Jesus wertvoll, nicht nur Frieden zu halten, nein, auch Frieden zu machen. Dort, wo zwischen anderen Krieg herrscht, ganz neu Frieden zu bringen, Frieden zu stiften. Aber, und das passt nicht so, ja, in unsere Welt vielleicht, auch das ist bei Jesus wertvoll, wenn ihr aus der Nachfolge, wenn ihr daraus, dass ihr mit Jesus lebt, Nachteile habt. Wir sollen das nicht unbedingt provozieren. Und wir sollen nicht unbedingt das Martyrium anstreben. Wir sollen uns in unserem Umfeld auch nicht so daneben benehmen, dass man uns nicht ausstehen kann. Aber wenn die Konsequenz der Nachfolge von Jesus bedeutet, dass wir verachtet, dass wir verleumdet, ja sogar verfolgt werden, dann sieht unser Herr das und es ist bei ihm wertvoll. Und zu all dem gibt Jesus die Verheißung, zu all dem gibt Jesus das Versprechen, ich will dich trösten, ich will barmherzig zu dir sein, ich will dir Frieden schenken, ich will einmal in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Jetzt muss ich aber auch noch was zu der Spannung sagen, in der zumindest ich immer wieder stehe. Auf der einen Seite diese Werte. Und das hört sich auch klasse an. Und ich sehe euch auch alle nicken. So gedanklich vielleicht. Ja. Und auf der anderen Seite, da ist doch auch mein Leben, das sind die Situationen, in denen ich stehe und die Frage, ja, was heißt denn das jetzt ganz praktisch? Was bedeutet denn für mich zum Beispiel, glücklich sind, die Frieden schaffen? Klar, ich sag mal, klar, ist so, finde ich gut, Frieden schaffen. Frieden halten. Pazifismus, finde ich gut. Als ich so 18 Jahre alt war, da haben wir in der Jugend, der eine oder andere erinnert sich, der so in meinem Alter ist, immer mal wieder über das Thema Bundeswehr diskutiert. Damals gab es ja noch die sogenannte Wehrpflicht, zumindest für die Jungs. Die mussten alle zum Bund. Oder wer das nicht wollte, der musste dann, ja, wir haben Kriegsdienstverweigerer gesagt. Später hieß es ein bisschen feiner Wehrdienstverweigerer. So irgendwie musste man so einen Dienst ableisten. Dann war so die Diskussion, darf sich denn ein Christ zum Töten ausbilden lassen? Ist das denn richtig? Ja. Ha, der Andi lacht. Du warst verbunden, gell? Ja. Schön. Könnt ihr euch vorstellen, der Kalli war beim Bund. Ja. Ich hatte das Glück, ich wurde ausgemustert. Ja, klar. Ich stand da vor dem Komitee und dann hat mir ein Offizier gesagt, Herr Schneis, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie dem Vaterland nicht dienen können. Ich habe so einen Schaden an der Wirbelsäule, das war dann ganz praktisch in dem Fall. Ich durfte dem Vaterland nicht dienen. Schade. Nein, ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass man mit Gewalt nichts wirklich lösen kann. Ich glaube, ich hätte den Wehrdienst verweigert, auch in dem Wissen oder auch, wenn ich weiß, dass auch mein Vater zum Beispiel beim Bund seine Brötchen verdient hat, als Flugzeugmechaniker. Später hat mich das Thema wieder eingeholt. Als Ulrike und ich mit der Neukirchner Mission in Tansania waren, da kam es im Nachbarland Ruanda zu einem schrecklichen Völkermord. Fast 1 Million Menschen wurden damals mehr oder weniger abgeschlachtet. Wir sind ja dann auch in so ein UN-Flüchtlingsprojekt gewechselt. Und irgendwann hieß es mal, französische Truppen sind in Kigali gelandet. Und das fand ich echt klasse. Ja, ich habe eigentlich mir schon viel früher gewünscht, dass auch europäische Truppen mit Gewalt dieses Morden stoppen. Einfach buff dazwischen. Es geht doch so nicht. Da muss doch mal, ja, nicht nur liebe Worte in Brüssel, sondern, ja. Aber die Franzosen haben sich nicht vor die Opfer gestellt. Die haben nur die Weißen zum Flughafen gebracht und sind schnell wieder weg. Ich habe mich geschämt dafür. Ich weiß nicht, wer sich den Film Hotel Rwanda mal angesehen hat, ein sehr sehenswerter Film, der auf Tatsachen beruht und der diese Situation, diesen Konflikt so ein bisschen auch darstellt. Wirklich, guckt euch das mal an. Und da spielt so ein Blauhelm-Offizier, den habe ich da vor Augen, wie er so das mitkriegt, dass die Truppen dann wieder weg sind und nicht eingegriffen haben, wie er seine Blauhelmmütze auf den Boden und drauftritt und sagt, jo, kann doch nicht sein. Und auf der anderen Seite, da haben wir die westliche, die, darf ich das so sagen, die christliche Allianz gegen die Achse des Bösen. Der Krieg im Irak, in Syrien, in Afghanistan, der wird auch von ganz Frommen unterstützt. Und ich frage mich, geht es da wirklich um das Gute gegen das Böse? Oder geht es dort um das Öl in der Region? Ich merke, und ja, vielleicht geht es euch ähnlich, merkt auch ihr, das ist gar nicht so einfach. Wie gehe ich mit diesen Spannungen, wie gehe ich ja auch mit diesem Konflikt, in dem ich da stehe, wie gehe ich in diesem Konflikt zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit auch um? Ich habe nicht die Universallösung, aber so zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Einmal, ich wünsche mir, dass das Neue, das Jesus in mich hineingelegt hat, das, was Jesus in mich hineingepflanzt hat, dass das mehr Platz bekommt. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist nicht nur das Predigtthema für Pfingsten ist, nein, dass er wirklich die Kraft ist, die mich täglich in alle Wahrheit leiten kann und will. Das heißt, dass er mir in alltäglichen Situationen zeigen kann, was dran ist. Und es ist echt mein Gebet, dass ich noch viel näher mit ihm lebe. Dass der Heilige Geist mir wichtig macht, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Im Alltag. Dass der Heilige Geist mir wichtig macht, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Und zum Zweiten, ja, ich will zu diesen Werten, die Jesus uns gegeben hat, stehen. Ich will das nicht sehen als eine Forderung an andere Menschen. Sondern ich will zu diesen Werten stehen. Das ist an mich gesagt. Die Bergpredigt, die hat Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern gehalten. Wir sollen diese Werte mit Leben füllen. Ja, wir füllen diese Werte mit Leben. Wir sind das Salz, wir sind die Stadt auf dem Berg. Das, was dem Herrn Jesus wichtig ist, das leben wir in dieser Welt. Hoher Anspruch, gell? Aber nicht irgendwie gekünstelt, sondern ehrlich, authentisch. Mit all den Spannungen und mit all den Zweifeln, die damit auch verbunden sind. Und vielleicht ist es ja auch mal so ein Appell an uns alle, da ehrlicher miteinander zu werden, wo wir da wirklich auch Spannungen empfinden, wo wir da wirklich auch mit Zweifeln und mit Konflikten in uns drin zu tun haben, damit das, was wir glauben und das, was wir so leben, nicht aufgesetzt ist, sondern ehrlich und authentisch sichtbar wird. Und das zur Ehre Gottes. Ich lese nochmal die letzten Verse aus meinem Abschnitt, Kapitel 5, Vers 14 und 15. Da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil. Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Amen. Ich bete nochmal. Ja, Jesus, das ist echt ein hoher Anspruch, den du uns da formulierst. Aber ja, wir wollen das wirklich nicht als Hürde sehen, sondern wir wollen uns freuen, dass wir deine Nachfolger sind und dass du uns ja diese Werte, dieses so vor Augen stellst. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du auch der bist, der uns dabei hilft, der uns damit nicht allein lässt. Wir wollen wirklich auf dich sehen, dir nachfolgen und in dieser Weise dich loben, dir die Ehre geben. Nicht für uns selbst und nicht dafür, dass wir einen Orden an die Brust kriegen, sondern dafür, dass in dem, was wir leben, Menschen dich erkennen können und auch in dieses Lob Gottes mit einstimmen können. Amen.